Menschen mit Behinderung im Alltag zu sehen sind, umso weniger oder umso wichtiger werden ihre Bedürfnisse genommen und umso an die tatsächliche Situation angepasst sind auch die, werden die Bedürfnisse wahrgenommen.
Heute heißt es Hello Anton, schön, dass ihr dabei seid. Anton Beate Schmidt ist Künstlerin und Illustratorin, sie lebt in Brandenburg und hat mich bei Instagram angeschrieben und so ganz, ganz vorsichtig gesagt, hey, ich wäre total gerne bei dir im Podcast und ich freue mich da immer so krass, deshalb traut euch unbedingt. Ich finde das super stark, wenn ihr euch bei mir meldet und eure Geschichte erzählen wollt. Anton wollte sich für das Thema Inklusion stark machen. Sie lebt auch selbst mit einer Behinderung und was ihr Thema ist, das erzählt sie euch jetzt einfach selbst. Viel Spaß bei Hello Anton.
Der letzte Punkt, der mich sehr geprägt hat, war, ich habe in Berlin einen Schwerbehindertenparkplatz beantragt. Und was die 3 drauf folgenden Jahre passiert ist, war einfach, damit hätte ich nie gerechnet. Und das hat mich, glaube ich, in vielen Punkten verändert und hat mich dazu gebracht, viel lauter zu werden und viel klarer zu sagen, was ich gut finde und was nicht.
Wieso? Also was war da?
Also das bedeutete einfach, wir wohnten damals in Berlin-Neukölln und hatten eine alte Ladenwohnung mit großen Schaufenstern, wo mein Atelier drin war. Und ich hatte dann wieder ein Auto und habe diesen Parkplatz beantragt und der war direkt vor der Wohnung. Und wir haben in den 3 Jahren über 300 Autos abschleppen lassen müssen. Das heißt, du warst ständig in dem Modus, dir diesen Platz freikämpfen zu müssen. Du musstest dich beschimpfen lassen. Du hast 3-4 Stunden teilweise nachts auf der Straße verbracht, weil wenn du spät nach Hause kommst und dann steht jemand auf diesem Parkplatz, dann rufst du die Polizei. Die kommen dann, wenn sie nichts anderes mehr zu tun haben, was auch irgendwie nachvollziehbar ist. Das kann 1-2 Stunden dauern. Dann versuchen die, den Halter festzustellen. Wenn die den Halter finden und der in Fußnähe wohnt, wird versucht, den persönlich zu informieren. Wenn sie das nicht können, dann rufen sie den Abschleppwagen. Das kann auch nochmal 1-3 Stunden dauern. Und die ganze Zeit musst du dabei sein, weil du bist die Zeugin und diejenige, die sozusagen das Abschleppen veranlasst. Mhm.
Das ist ja krass. Ja. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so gewusst. Ihr habt es vor eurer Wohnung beantragt, dass ihr da einen für dich bekommt.
Ja. Genau, genau.
Und das, also ich kenne das so ein bisschen von einem, bei dem das kein Problem war, der wohnt aber irgendwie auch eher auf dem Land und der hat dann ja, halt vor seinem Haus so einen Parkplatz gekriegt und da respektieren das irgendwie alle und das war so mit das Leichteste, was für ihn in diesem ganzen Prozedere von Dingen, die man irgendwie beantragen muss und so stattgefunden hat. Deswegen frage ich mich gerade so, weil ich mich da einfach nicht auskenne, wie funktioniert denn dann sowas? Ist es leicht, sowas zu kriegen, zu sagen, ich brauche das jetzt und das wird dann auch gemacht?
Na, das richtet sich schlicht und ergreifend an deinen Prozenten, die du in deinem Schwerbehindertenausweis hast. Und bei mir sind es 100%, dann steht dir so ein Parkplatz zu. Wenn du ein Kraftfahrzeug hast oder wenn du zum Beispiel ein Kind hast, das du fahren musst. Also das geht auch. Und ich glaube, dass es im urbanen Raum, wo Parkraum einfach umkämpfter ist, natürlich eine ganz andere Geschichte ist als auf dem Land. Mhm. Logischerweise.
Und inwiefern hat dich das jetzt außerhalb, dass es dich müde gemacht hat und du viele, viele Stunden dafür dann quasi auch wirklich gekämpft hast, inwiefern hat dich das noch geprägt?
Ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mein Leben gelebt mit meiner Behinderung und habe alles gemacht, was ich dachte.
Was ist, also ich würde da gerne ganz kurz einhaken, was ist deine Behinderung und wie gehst du damit, bist du damit umgegangen bis dato?
Also ich habe eine sogenannte Geh- und Stehbehinderung. Das heißt, meine unteren Gliedmaßen ab der Hüfte sind wachstumsverzögert oder gestört. Ich könnte auf meinen Beinen nicht stehen, ganz einfach. Deshalb trage ich eine Orthese. Das ist ein etwas umfangreicheres Korsett und laufe mit Krücken oder benutze zu Hause einen Rollstuhl. Mhm. Genau. Wenn man mich gefragt hätte, wie gleichberechtigt sind Menschen mit Behinderung in der deutschen Gesellschaft, hätte ich gesagt, ja, da gibt's ein paar Sachen, die finde ich nicht so prickelnd. Aber im Großen und Ganzen geht's schon irgendwie. Und anhand dieses Parkplatzes ist mir aufgefallen, dass es nicht okay ist und dass die Ungleichbehandlung einfach extrem groß ist. Und das war mir vorher nicht klar.
Was waren da so die krassesten Erfahrungen für dich in diesem Prozess?
Ich glaube, die krasseste Erfahrung sind eigentlich eher die kleinen Erlebnisse. Also diese Sachen, wo jemand sagt, ach nee, jetzt hab doch dich nicht so, nimm dich doch nicht so wichtig oder ich muss doch auch irgendwo parken. Ich hab doch nur gerade da meine Mutter abgeholt oder mein Kind abgegeben, weil dich das permanent vor die Situation stellt, dass jemand anders denkt, er ist wichtiger als du selber. Er hat das Recht, dir diesen Raum wegzunehmen und du sollst dich nicht so anstellen. Die Sachen, wo wahrscheinlich Leute krasser drauf reagieren, die keine Behinderung haben, wie früher wären sie ins KZ gekommen oder dass sie überhaupt draußen rumlaufen dürfen. Das ist so grenzüberschreitend, dass ich das nicht so wahnsinnig ernst nehmen konnte. Also ich bin dann schon empört und schreie dann kurz mal rum an manchen Tagen, an anderen denke ich mir, es ist völlig sinnlos. Aber es hat mich nicht so tief getroffen, wie dieses permanent in Frage gestellt zu werden.
Zwei Sachen. Wie oft passiert dir diese krasse Grenzüberschreitung?
Es wird mehr, muss ich leider sagen. Viermal im Jahr. Mhm. Also es ist, ich finde es trotzdem furchtbar, aber es ist im Vergleich zu diesem alltäglichen jemanden klein machen sehr viel weniger. Das muss ich schon sagen.
Und da ist dir so bewusst geworden, dass dieses Alltägliche weit auch darüber hinausgeht, war dir das im Vorfeld nicht so klar? Also sag ich jetzt mal, außerhalb dieses Parkplatzes, der ja eigentlich eher so ein Sinnbild ist für
genau,
das, was halt
genau.
in deinem Alltag dann dir immer
genau.
wieder entgegenschlägt.
So. Nee, mir war es nicht so klar. Ich habe mich durchgewurschtelt. Ich bin ohnehin immer relativ ungewöhnliche Wege gegangen und bin, glaube ich, auch unbewusst manchen Situationen ausgewichen und habe da wirklich erst gemerkt, oh verdammt. Das ist nicht in Ordnung.
Inwiefern? Also was heißt für dich, du bist ungewöhnliche Wege gegangen und dem so ein bisschen ausgewichen? Dass du es halt, um das für dich quasi zu akzeptieren und so zu sein wie, also so wie andere, dich normal zu bewegen oder was war da so die Motivation?
Nee, also das kann man ja immer erst in der Respektive irgendwie sagen. Ne? Also ich bin jetzt 51 und hätte mit 20 oder 30 gesagt, ich mache, was ich will. Heute würde ich aber sagen, da fallen mir dann so Sachen ein, wie ich habe ein Volontariat angefangen beim Hessischen Rundfunk als Cutter-Assistentin oder um Cutter-Assistentin zu werden. Das war damals der Ausbildungsweg. Und auf der Hälfte des zweijährigen Volontariats bekam ich mit, dass die Abteilung, in der ich untergebracht war...
Dann darf ich nicht wundern. Ich würde sagen, wir haben hier noch einen kleinen Hund mit dabei, ne?
Immer. Na klein. Habe ich erfahren, dass die Abteilung, in der ich angestellt war, davor abgestimmt hat, ob sie dafür bereit sind, jemanden mit Behinderung auszubilden. Mhm. Ich habe da aufgehört. Mhm. Und ich kann heute nicht beantworten, ob ich vielleicht aufgehört habe. Emma, könntest du das mal? Alles gut? Und ich bin mir heute nicht mehr sicher, habe ich aufgehört, weil ich mich einfach ein Stück weit erniedrigt gefühlt hat oder nicht angenommen gefühlt oder weil ich wirklich auch was anderes machen wollte. Und solche Brüche gibt's immer mal wieder, wo ich das heute nicht mehr feststellen könnte. Oder ich bin ins Ausland gegangen an einem Punkt, wo ich in meinem eigentlichen Beruf als Cutterin nicht mehr so richtig weiter wollte. Und ich glaube, manchmal habe ich einen extremen Ausweg gesucht, um...
Nee, aber jetzt nicht, ey. Wir können jetzt nicht spielen. Sorry, wir sind jetzt gerade mittendrin. Du hast gesagt, dass du manchmal eben nicht mehr wusstest, aus welchen Gründen bist du denn da.
Heute würde ich das nicht mehr sagen können. Damals war mir ganz klar, ich mache, was ich will. So.
Ja. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal so ein bisschen auf diese Parkplatzsituation eingehen. Ich will da gar nicht drauf rumreiten. Aber inwiefern hat das dich dann verändert? Weil du auch gesagt hast, du bist dadurch lauter geworden und du hast dadurch auch Dinge anders gemacht. Wie hat dich das geprägt? Und was ist dir auch in unserer Gesellschaft vielleicht extrem bewusst geworden?
Na, ich bin einfach irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich wirklich dachte, es kann nicht sein, dass andere Menschen meinen Tagesablauf bestimmen in der Art und Weise. Also, dass ich nachts nach Hause komme und ich weiß, ich muss morgens um 10 zu einem Interview oder habe irgendeinen Job und ich bin nicht sicher, ob ich das leisten kann, weil ich bis 5 auf der Straße gestanden habe. Und ich bin erst mal wütend geworden. Und dann habe ich auch noch mit Geflüchtetenarbeit angefangen und dann fiel mir einfach immer mehr Sachen auf, wie wir in der Gesellschaft miteinander umgehen und dass ich das nicht so stehen lassen möchte.
Was ist da so eine Sache, die dich am meisten aufregt oder traurig macht oder verärgert?
traurig macht mich, dass ich immer wieder erlebe, dass Menschen mit Behinderung in einem bestimmten Bild gesehen werden oder in einem bestimmten Licht. Und man sehr oft Menschen, selbst die einem zugewandt sind und die mit einem befreundet sind, merkt, dass sie das innerlich doch ein bisschen bewerten. Also, dass sie schon so ein bisschen das Gefühl haben, ach mein Gott, gut, dass es mich nicht getroffen hat. Und das kommt manchmal raus. Das macht mich traurig, weil ich empfinde das gar nicht so, dass mich was getroffen hat, sondern es ist halt mein Leben. Und wütend macht mich Ignoranz und Ungerechtigkeit einfach. Einfach Dinge nicht wahrnehmen zu wollen und immer nur zielorientiert das zu verfolgen, was für einen selbst gerade wichtig ist, egal über wen man dabei rüberläuft. Und das finde ich nicht gut und ich glaube, dass es uns als Gesellschaft auch schwächt.
Mhm. Ja, absolut, glaube ich auch. Je mehr man, also ich, einerseits ist es natürlich schon wichtig auch, dass man so guckt, mal auf seine eigenen Dinge guckt und Baustellen guckt und so weiter, ja. Aber im Idealfall wäre das eine Sache, die sich so auswirkt, dass auch eine Offenheit vielleicht entsteht oder genau. Halt auch man so sieht, man vielleicht auch eigene Schwächen erkennt und dann halt auch anders mit anderen Dingen umgeht oder sowas, ja.
Ja.
Warum glaubst du, dass das nicht so ist?
Oh, das sind, glaube ich, also A sind es, glaube ich, gewachsene Strukturen. Also ist einfach auch eine große strukturelle Diskriminierung vorhanden. Das kennen wir als Frauen. Das ist für Menschen mit Behinderung so. Das ist für Menschen mit Migrationshintergrund so. Dann geht es um den sogenannten Kuchen, den man nicht so gerne teilen möchte. Und Menschen mit einzubeziehen, bedeutet für viele, dass der Kuchen kleiner wird. Ich glaube das nicht. Ich glaube eher, dass es mehr Kuchen geben wird. Ja, was wollte ich noch sagen? Und, nee, ich weiß es nicht mehr. Du hast noch irgendwas gefragt, ich weiß es nicht mehr.
Es ist gar nicht schlimm. Es ging eigentlich so ein bisschen eben darum, was du glaubst, woher das kommt, ja? Dass die Leute da vielleicht, wie du auch sagst, dass es ja auch wächst, ne? Du hast ja vorhin auch gesagt, dass es gegen dich persönlich auch mehr wird und stärker wird. Und ich frage mich dann halt immer so, wir sind doch alle eher auf dem Weg, sag ich jetzt mal, das Reflektieren und das irgendwie so wieder Ausgleich, wieder ein bisschen zu sich finden, oft so Dinge, so ich sag jetzt mal ein bisschen softere Dinge oder sowas, Wert legen, ein größerer Anteil wird, immer irgendwie mehr Platz einnimmt und so, dass das so die eine Seite ist der Tendenz. Und dann wundere ich mich halt so, die andere Seite ist natürlich auch da, sieht man ja auch in der politischen Entwicklung, dass sowas immer krasser wird. Ja. Sind das dann aber nur extreme Leute, weißt du, die so vielleicht auch in bestimmte Richtung abdriften? Oder ist das eher was dich im Allgemeinen trifft, wo du merkst, Lieschen Meyer auf der Straße, ja, die auf einmal jetzt auch eher so anfängt, sich zu verändern.
Ich glaube nicht, dass die Leute sich verändern. Was sich gerade verändert, ist, dass das Gedankengut, das extrem ist, das es mit Sicherheit immer gegeben hat, heute schneller ausgesprochen wird. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich glaube, dass dieses Grundsätzliche, das beziehe ich jetzt mal nur auf Menschen mit Behinderung, dieses Grundsätzliche ein Stück weit von oben herab betrachten und selbst wenn man offen ist, Inklusion dann immer nur anfangen soll, wenn alles andere schon irgendwie in Sack und Tüten ist. Es gibt dieses Argument, ja, wenn wir irgendwann mal Geld haben, dann wären wir inklusiv, das ist mit Sicherheit nicht der Weg. Das, glaube ich, war schon immer da.
Wie bist du, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf dich und deinen Weg eingehen. Wie bist du dann durch diese Situation aktiv lauter geworden? Was hat sich dadurch für dich verändert? Und wie hat sich vielleicht auch dein Leben, also in der aktiven Gestaltung irgendwie verändert?
Ich überlege gerade. Ich habe das verbalisiert. Ich habe dann irgendwann angefangen, Facebook-Posts darüber zu schreiben. Ich habe, das waren irgendwie organische Prozesse. Dann kam die Geflüchtetenhilfe dazu. Ich habe an irgendeinem Tag mitbekommen, vor dem Lageso gibt es eine in Berlin, 2015 gibt es eine humane Katastrophe. Da liegen geflüchtete Menschen auf einer Wiese und sind nicht versorgt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, also das kann nicht sein, dass ich in einer Stadt lebe, wo Leute auf einer Wiese sitzen und nichts zu trinken haben. Habe dann relativ, innerhalb von 48 Stunden so eine Sammelaktion bei mir im Atelier gemacht, habe aus der Umgebung wahnsinnig viel Zeug bekommen. Ich glaube, wir sind mit 20 Autos dann dahin gefahren. Und dann habe ich einfach angefangen, Kontakt zu Leuten zu haben, die im Bereich Geflüchtetenhilfe engagiert sind. Und darüber wurde ich dann so ein bisschen die Expertin für geflüchtete Menschen mit Behinderungen, weil ich dann Kontakte zu Orthopädie-Mechanikern hatte oder Institutionen, die einen Rollstuhl sponsern konnten oder so. Und irgendwann war es sogar so, dass die Arbeiterwohlfahrt mich angerufen hat und gesagt hat, kannst du uns weiterhelfen? Und irgendwie habe ich mich, ohne das wahrscheinlich wirklich bewusst wahrzunehmen, immer weiter in das Thema eingearbeitet. Und dann haben mich eben auch Menschen aus dem Kulturbereich gefragt, sag mal, willst du da nicht was zu erzählen? Möchtest du irgendwie so eine Keynote hier halten? Wir haben eine Konferenz und das zog einfach immer weitere Kreise. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass meine Arbeit sich aufteilt als bildende Künstlerin und als Sprecherin zu Inklusion, Kultur und Feminismus.
Inwiefern hat vielleicht auch die Kunst da mit was für dich zu tun? Hat sie was zu tun damit? Setzt du da auch irgendwie, ich will nicht sagen politisch, aber so ein bisschen deine Message dann ein oder spielt das da gar keine Rolle und es ist eher wie so ein Ausgleich?
Das vermischt sich immer mehr. Also ich habe lange versucht, das sehr getrennt zu halten. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, die sich dann hinsetzt und sagt, das und das ist mir jetzt im Außen passiert, dazu möchte ich jetzt ein Bild malen. Manchmal passiert das und dann mache ich das auch. Ich kann das aber irgendwie nicht so richtig als Konzept machen. Umso mehr ich mich allerdings als Sprecherin da engagiere und irgendwie aufstehe und Positionen beziehe, beobachte ich, dass es mehr einfließt, ohne dass ich es bewusst mache. Mhm. Das stimmt schon.
Ich finde, Kunst ist ein ganz tolles, nicht nur Ventil, es ist ja auch deine Arbeit und deine Passion irgendwie. Ich finde es auch spannend, wie du von der Cutter-Arbeit, also so von der anderen Seite, ja, Filme zu schneiden und so Dienstleisterin
dann. Ja, wobei das ist ja bildlich. Also das ist schon eine ähnliche Ecke. Das würde ich gar nicht so unterschiedlich sehen.
Ja, doch, ja, es ist ja schon auch eine Kunst, ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja was anderes, ob du, finde ich, ich arbeite ja auch immer mit Cuttern zusammen, da sitzt und schneidest und kreierst, ja, oder ob du ganz frei bist in deiner Gestaltung, weil du hast ja auch in der Aktualität gearbeitet, ne, und weißt ja, du musst halt da dein Nachrichtenstück 1:30 fertig machen. Und wenn du halt künstlerisch arbeitest, ganz frei, dann machst du deine Projekte.
Ja, das stimmt.
Was bedeutet die Kunst für dich?
Ich glaube, Kunst ist meine Identitätsfindung. Also wenn ich künstlerisch arbeite, das ist der Punkt, wo ich 1:1 meine Leidenschaft umsetze, meinen Ärger, meine Liebe zu irgendwas. Und meine Arbeiten befassen sich auch immer mit Identität. Ich glaube, was mich grundsätzlich in allem antreibt, ist Identität.
Was ist Identität für dich?
Für mich persönlich ist Identität, dass ich eine Frau bin, dass ich eine Künstlerin bin, dass ich eine Frau bin mit einer Behinderung, dass ich 51 bin, alles, was ich mache. Mhm. Und das, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel gucke und was ich anderen Leuten oder anderen Menschen gegenüber deutlich zeigen möchte auch.
Du hast jetzt auch ganz viel durch dein Engagement auch und durch deine Arbeit ja auch mit ganz unterschiedlichen Leuten zu tun. Siehst du da immer wieder, dass Identität so ein Punkt ist, der vielleicht auch nicht so präsent ist oder dessen sich Leute nicht so bewusst sind oder gar nicht klar sind, wer sie sind?
Ich glaube tatsächlich, dass die mangelnde Identität der Ursprung für die meisten unserer Probleme ist. Also ich glaube, jemand, der nicht weiß, wer er oder sie ist, wird schneller jemanden in seiner Umgebung blöd finden, ihn angreifen, ihn kritisieren, als jemand, der sehr, sehr klar für sich sagen kann, wer er ist.
Wie hast du das für dich rausgefunden, wer du bist? Weil es gibt ja natürlich Merkmale, man guckt sich im Spiegel an, ja, aber man sieht ja vielleicht auch im Spiegel oder woanders irgendwie viel, viel mehr an sich als nur das reine Spiegelbild.
Ich glaube, ich bin ein Mensch, der das schon, die das schon immer ungefiltert rausgegeben hat. Und ich glaube, das hängt ein Stück weit damit zusammen, wenn man mit Krücken in der Öffentlichkeit rumläuft, wird man mit so vielen Identitäten konfrontiert, die die anderen dir geben möchten, dass du, oder ich zumindest, ich kann das natürlich nicht für andere sagen, relativ schnell wusste, wer ich bin. Das verändert sich natürlich im Laufe des Lebens. Also ich war, mit 20 war ich immer so die, die Witze gerissen hat, wenn sie unsicher war. Und mit 30, keine Ahnung. Also das wird anders im Laufe der Jahre. Aber die Tatsache, dass andere Menschen mich in Schubladen stecken wollten, hat mich irgendwie, ich weiß nicht, ob es mich gezwungen hat, aber es hat mich dazu gebracht, sehr klar zu gucken, wer ich bin.
Hat es sich dadurch auch ein bisschen stärker gemacht?
Ja, weil das war was, was ich nie wollte. Ich wollte nicht in Schubladen gepackt werden.
Warum glaubst du, dass es vielleicht für andere so schwer ist, zu wissen, wer sie sind und ja, sich selber vielleicht auch so in Gänze zu sehen zu wollen?
Ich glaube, da gibt es ganz viele Gründe für. Ich glaube, ein Grund ist, dass wir in der Gesellschaft aufwachsen, wo das an vielen Punkten als nicht schick gilt. Das verändert sich gerade so ein bisschen. Also es ist jetzt mehr in Ordnung, sich mit sich selber zu befassen. Wenn ich die Generation meiner Eltern zum Beispiel angucke, Nachkriegsgeneration, da wurde nicht gefragt, wer die sind. Da ging es darum, Deutschland irgendwie aufzubauen. So. Mhm. Und wir sind jetzt so die erste Generation, die das dürfen und wo das auch immer mehr ernst genommen wird und man auch sagt, das musst du auch einfach machen, das gehört dazu. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist, den erlebe ich selber auch immer wieder. Also es gibt immer wieder Momente, wo ich mich selber wahrnehme und ein bisschen zurückschrecke und mich auch nicht so toll finde oder mich nicht angucken möchte oder irgend sowas. Dass es einfach Arbeit ist, die nie aufhört. Und als drittes glaube ich, dass wir, also speziell so in den letzten 30 Jahren, sehr immer wieder den Fehler gemacht haben, bestimmten Gruppen Identitäten zuzuweisen, anstatt sich diese Gruppen die Identitäten selber suchen können. Und wenn sich dann jemand groß auf ein Podium stellt und sagt, die so und so sind so und so, dann ist es verdammt schwer, im Kleinen irgendwie am Küchentisch zu sitzen und sagen, ich bin aber nicht so.
Aber ich glaube, es ist auch total schwer, so wenn man jetzt das auf Gruppen bezieht, dass Gruppen sich selbst ihre eigene Identität schaffen, weil auch da ist ja alles unterschiedlich. Ja. Und es gibt halt 100.000 Identitäten. Und da sich so irgendwie zusammenzusetzen, es gibt ja gar keinen Raum dafür, oder? Gibt es diesen Raum? Ich frage mich immer wieder, gibt es diesen Raum, sich solche Identitäten dann zu schaffen und so ein Bild zu machen? Es ist ja alles auch irgendwie so verändert sich immer, ne?
Ja, ich glaube schon, dass es den gibt und ich weiß gar nicht, ob ich es so gut finde, weil wir haben ja dann immer so Tendenzen. Im Moment ist Coaching total hip, also wollen alle irgendwie in irgendwelche Coaching-Gruppen rein und weiß ich nicht, in den 90ern waren Friedensmärsche toll und plötzlich sind alle bei Friedensmärschen mitgelaufen, was ja ganz gut ist, aber ich glaube, sich wirklich mit seiner Identität auseinanderzusetzen, ist einsam, weil es dir einfach auch zeigt, was du nicht bist wie die anderen. Und das betrifft, glaube ich, jeden Menschen. Aber ich glaube, wir neigen dazu, weil Einsamkeit und allein mit sich und irgendetwas sein halt auch so schmerzhaft ist, immer so vermeintliche Bündnisse einzugehen. Also das sieht man jetzt in der Politik auch ganz krass. Da verbinden sich plötzlich Menschen, die in ihren Grundideen gar nicht so gleich sind, aber sie vereinen sich im Hass zum Beispiel auf irgendwelche anderen Gruppierungen. Und man hat dann das Gefühl, oh Mensch, die denken ja wie ich.
Was würde es bringen dann für jeden Einzelnen, aber auch vielleicht fürs große Ganze, wenn man sich ein bisschen mehr mit seiner eigenen Identität auseinandersetzt und sich dessen vielleicht mehr bewusst wird?
Ich glaube, der Respekt untereinander würde ansteigen und ich glaube, dass wir vielleicht ein bisschen weniger in die Falle tappen, bestimmten Klischees entsprechen zu müssen. Und man ein bisschen offener wäre, weil man einfach wüsste, man ist die, die man ist und so ist wahrscheinlich keine andere und damit muss man jetzt auch irgendwie durchs Leben gehen und der neben dir sitzt, der hat vielleicht ein paar Überschneidungen mit dir, aber da gibt's einfach auch Sachen, die du nicht verstehst und das ist vielleicht auch gar nicht wichtig.
Oder dass man auch so, ich glaube, wenn man sich wirklich mit seiner eigenen Identität auseinandersetzt, dann kommt man unweigerlich auch dahin, dass man sich seine Schwächen anguckt.
Genau.
Oder seine schwarzen Punkte, mhm. so Black Spots, ja, die man irgendwie nicht sehen will eigentlich. Und selbst wenn man sie nicht greifen kann, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, man muss ja nicht unbedingt alles komplett ergründen oder therapieren oder coachen oder was, aber sich dessen bewusst zu sein, dass es okay ist, dass die irgendwie da sind, vielleicht noch Zeit brauchen, vielleicht irgendwann aufgedeckt werden, vielleicht auch nicht.
Vielleicht machen die dich auch aus, vielleicht sind die der Grund für die guten Seiten.
Ja, ja, und gleichzeitig aber versteht man dann vielleicht auch mehr, dass es okay ist, dass andere die auch haben.
Genau, genau.
Ja.
Weil wenn man sie wahrnimmt, also es gibt doch diesen Effekt, dass, also ich bin zum Beispiel ein relativ lauter Mensch und dann treffe ich jemanden und die ist vielleicht auch total laut und ich denke, ey, warum muss die denn so laut sein? Dass wenn man in dem Moment gar nicht so wahrnimmt, wer man selber ist, man in diese Falle tappt, so kann man sagen, naja, kenne ich ja irgendwie. Und so versucht man das, was man an sich selber so ein bisschen ahnt, glaube ich, ganz oft im Gegenüber zu bekämpfen. Und das macht's dann aggressiv und ein bisschen eklig manchmal. Mm.
Ja, es ist ja auch ganz oft so, dass wenn Leute so ganz dolle hart urteilen oder irgendwie auch neidisch sind oder was auch immer, dass man, aber dann braucht man halt auch erstmal so ein bisschen, ich sag jetzt mal so ein gewissen Abstand, vielleicht eine gewisse Selbstreflexion zu checken, hey, das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern es hat mit dieser Person selbst am meisten zu tun.
Mhm, genau.
Und meist ist es genau das, was an ihr vielleicht irgendwie eine Sache ist, die sie schwierig findet oder sowas, ne, als was an mir liegt so.
Also Neid zum Beispiel ist, ich habe für mich irgendwie gelernt, Neid ist was total Tolles. Weil ich nämlich genau dann merke, wenn ich auf jemanden neidisch bin. Ich meine jetzt nicht, wenn ich denke, ach, das hätte ich jetzt gerade auch gerne und es dann so gehen lassen kann, sondern wenn es dieses fiese, wieso kriegt die jetzt diesen Kunstpreis und ich gerade nicht, Neid ist, dann stimmt bei mir was nicht. Da muss ich gucken, willst du den haben, dann tu was dafür. Oder willst du den gar nicht haben und du denkst nur, dass du den haben willst. Und das finde ich total gut, weil es einfach dich dazu bringt, dich selber zu reflektieren, und das nicht, wie du sagst, dem anderen irgendwie zu ergründen.
Bringen kann. Also ich finde es total gut, dass du das so siehst, weil ich glaube, dass es ganz oft eben nicht so ist, sondern was übrig bleibt, ist dieses eigene, vielleicht negative, schlechte Gefühl.
Okay.
Warum kriegt die den Kunstpreis und nicht ich? Mm. Und ich finde es total schön, wenn du dann da hinkommst und sagen, hey, genau das ist es. Ich reflektiere mal drüber. Will ich den eigentlich wirklich?
Genau, zum Beispiel. Vielleicht will ich den auch. Kann ja auch sein. Und dann muss ich vielleicht irgendwas dafür machen.
Ja, aber ich merke das auch immer wieder, wenn ich so, also ich bin, glaube ich, per se kein neidischer Mensch und habe das gar nicht so. Aber wenn ich bei anderen was sehe und mich frage, warum so, dann denke ich mir immer so immer, okay, ist das das? Also ich würde, oder mir ist dann immer schnell bewusst, und deswegen glaube ich, habe ich dieses Neid-Ding.
Ja.
Mir ist das einfach schon bewusst, dass ich so nicht sein will, diesen Weg nicht gehen will, das nicht haben möchte, sondern für mich die Dinge anders definiere oder sowas. Und dann ist es auch okay. Aber vielleicht kommt man da auch dann eher hin, sowas loszulassen und so negative Dinge loszulassen,
wenn
man es immer eher selber nochmal so bei sich sucht. Was ist so, und vielleicht ist das auch mit dem Parkplatz auch so eine Sache, ne? Warum kriegt die einen Parkplatz da?
Ja, natürlich ist das so.
Genau,
natürlich ist das so. Wir ohne Behinderung müssen ja auch irgendwo parken. Das gab's ganz oft. Wo man natürlich dann denkt, Leute, also hier ist jetzt ein Schwerbehindertenparkplatz. Ihr habt drumherum 80 andere. Es ist jetzt wirklich ernsthaft die Ebene, auf der wir das diskutieren. Und weil ihr es vielleicht auch nicht braucht. So, das ist ja auch noch so ein Punkt.
Ja,
ne?
Absolut. Ja. Was würdest du dir wünschen von der Gesellschaft, von jedem Einzelnen, dass wir über so eine Sache nicht mehr so diskriminierend diskutieren müssen?
Eine Freundin von mir kommt aus Schweden. Und als das wirklich in der Hochzeit mit diesem Parkplatz war, hat sie irgendwann mal zu mir gesagt, weißt du, ich verstehe das hier in Deutschland nicht. Wenn jemand in Deutschland auf diesem Parkplatz steht, sagt man, na ja, der hat eine kleine Verfehlung geleistet oder der hat halt nicht aufgepasst oder so. In Schweden ist es ein Arschloch. Also einfach zu erkennen, dass es nicht cool ist, anderen Menschen ihre Möglichkeiten zu nehmen. Ich glaube, das würde ich mir von der Gesellschaft wünschen. Und dann würde ich mir aber von meinen Menschen, also behinderten Menschen, Mitmenschen wünschen, geht mehr raus. Zeigt euch, sprecht mit Menschen, geht ins Kino, Ich weiß, das ist schwer und ganz oft ist es auch nervig, weil man an den Orten vorher anrufen muss, ob man überhaupt reinkommt, aber lasst euch davon nicht ermutigen. Umso mehr Menschen mit Behinderungen im Alltag zu sehen sind, umso weniger oder umso wichtiger werden ihre Bedürfnisse genommen und umso an die tatsächliche Situation angepasst sind auch die, werden die Bedürfnisse wahrgenommen. Und das sind dann nicht irgendwelche Blasen, die Menschen haben, die überhaupt nicht wissen, wovon sie reden, die das dann entscheiden.
Und umso mehr ist vielleicht auch einfach der Druck da, was tun zu müssen und reagieren zu müssen.
Genau. Also ich kann das nur sagen, ich arbeite auch politisch und ich mache das jetzt seit 2 Jahren. Und als ich damit angefangen habe, war keiner der Tagungsorte barrierefrei. Jetzt gibt's eine mobile Rampe und in den Einladungen steht, wie barrierefrei die Tagungsorte sind und wenn sie das nicht sind, was es für Auswahlmöglichkeiten gibt. Einfach nur, weil ich da bin. Und das würde ich mir, glaube ich, von mehr Menschen wünschen, dass sie das ein bisschen mehr machen. Ich weiß, dass es nervt und dass es manchmal anstrengend ist, aber ich glaube, es ist der einzige Weg.
Das war Hello Anton. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr auch jemanden kennt oder eben selbst so eine Geschichte habt oder ein Schlüsselerlebnis, von dem unbedingt mehr Menschen erfahren müssen, dann meldet euch bei mir. Schreibt mir am besten per Mail an hello@helloyara.de oder bei Instagram. Bis nächste Woche. Ich freue mich.